Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Teil des Gesprächs mit Elisabeth Pongratz. Wir möchten gerne heute anknüpfen an die erste Stunde, in der uns Elisabeth über ihren Weg zu Swami erzählt hat. Am Ende ging es ja unter anderem darum, dass sie eben von ihrer ersten Reise nach Indien erzählen wollte, als ich sie etwas unsanft unterbrochen habe, denn eine Stunde war leider schon vorbei. Heute setzen wir das Gespräch fort. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Elisabeth, nun bist du in deiner Erzählung also schon bei Sai Baba angekommen gewesen und du hattest ja schon auch von deiner Arbeit in der Organisation erzählt. Nun also der erste Besuch in Indien bei Sai Baba selbst.
Also ja, aber ich wollte einfach bei der Gelegenheit auch mal der Organisation von ganzem Herzen danken. Wir ahnen ja gar nicht, wie unendlich viel wir genießen, was die fleißigen Bienchen der Organisation alle leisten. Also die ganzen Bücher, alles, Radio Sai in Prashanti, diese gigantischen Feste und was, also es ist gar nicht zu beschreiben. Und es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich will nichts am Hut haben mit der Organisation. Und denen wollte ich das mal ins Bewusstsein rücken, dass ich glaube, jeder, der mit Swami den Weg geht, innerlich auch ohne Organisation ganz viel Grund zur Dankbarkeit hat. Sai Ram.
Okay, das war der Werbeblock. Und nun endlich Prashanti. Prashanti Nilayam.
Ja, also nun war ich schon sehr erfüllt mit Baba und konnte reisen, weil ich habe ja schon erzählt, weil das Auto geklaut wurde und ich das Geld hatte. Dann hatten wir die Gruppenleiterin, die auch dabei war und die uns auch einordnete und die uns auch half, wie man sich kleidet und die auch sagte, das Wichtigste ist ein Tuch. Und ich kann dir nicht sagen, warum, dass man das Tuch, hatten wir alles an und wir fuhren von Bangalore, ne, eine Viertelstunde mit dem Taxi nach Whitefield und der Ashram heißt Brindavan, wo Baba als Krishna schon war. Ja, und dann habe ich in der Aufregung der erste Darshan, Baba zum ersten Mal zu sehen, mein Tuch im Auto gelassen. Dann kommst du irgendwie gar nicht rein. Die See war da, also diese ganzen Angestellten da. Ich übersetze das immer, weil das ja auch Menschen hören, die Begriffe nicht kennen. Die schoben mich zurück und aber meine Freundinnen, die wollten mich als Gruppe haben. Und dann hat eine mir so einen Lappen umgehängt vom Boden, wie so ein Putzlappen, ein bisschen größer. Also ich fühlte mich furchtbar. Und wir saßen ungefähr vierte Reihe, das war ja 88 unter dem wunderschönen Baum, da saß man in maximal sechste Reihe. Ich fühlte mich furchtbar, aber da bin ich dir ja in Kiel viel näher. Im Inneren, ich habe ja so eine starke Präsenz gefühlt und so viele Sachen erlebt mit ihm, auch Träume. Und hier bin ich so so mickrig, aber 88, mein Selbstwertgefühl war auch noch so mickrig, habe ich oft gehört. Und Baba sagt ja, jeder macht die drei Stufen durch. Du bist ein Diener oder Bote, also nur ein Diener Gottes und dann das Kind. Und dann sollst du ja eins werden, wie Christus es uns vorgelebt hat. Und da habe ich immer später darüber nachgedacht, warum habe ich so komisches erstes Erlebnis gehabt. Andere sind da schon völlig im Bliss, ja, gesegnet und weggetreten. Und Elisabeth fühlt sich nur schrecklich. Ja. Und da habe ich gedacht, aber das spiegelte mein Selbstwertgefühl wieder. Und ich fühlte mich auch innerlich immer unwürdig, damals ja noch. Ne. Das war ja erst ein Beginn. Also das habe ich mir so zurechtgelegt, warum das so passiert ist. Denn warum muss man sein Tuch nicht umhaben, das man ja gerade noch im Taxi umhatte, dass es plötzlich im Taxi bleibt. Naja, das wollte ich einmal von der ersten Reise erzählen, aber wir saßen ganz oft schön, es war ja auch nur das allererste. Aber es war immer viel Aufregung bei mir da, die erste Reise. Und dann diese, oh Gott, diese mangelnde Hygiene, wo man da untergebracht war, in den letzten Löchern, da gab es auch noch nicht die Zeitkolonie. Da war man schon ein bisschen besser untergebracht. Also es war schon heftig. Da hatte man immer Angst, dass irgendein Skorpion da auftaucht oder eine Schlange oder irgendwas. Also ich war auch sehr im Geiste auch viel abgelenkt durch diese harten äußeren Bedingungen. Ja, dass man sich alles erst besorgen muss und die Matten und das Essen, das war ja auch alles schwierig noch. Also ich brauchte da meine Zeit, bis ich mich an das Indische gewöhnt habe und bis es auch hier einfacher wurde. Ja, und später habe ich aber wunderschöne Reisen erlebt mit Swami und auch in Puttaparthi natürlich und ganz oft erste, zweite Reihe und wie Bhuti materialisiert und also diese Reisen. Ach, einmal zum Beispiel hat eine erzählt, dass sie so einen Yagna erlebt hat. Ja, ne, diese Feuerzeremonie. Das ist jetzt schon viele Jahre später gewesen, habe ich gedacht, oh, die hat ja Glück. So was erlebe ich gar nicht. Und der hat auch dann gesagt, das ist in Puttaparthi dann nicht mehr und so. Und dann die nächste Reise fährt er nach Madras. Und wir buchen um und in Madras ist es ein Jagner. Also Baba hat mir in einem Traum auch, er hat mir so süße Träume geschickt, hat er auch gesagt, du bist mein geliebtes Kind, ich erfülle dir alle Wünsche. Später habe ich gemerkt, das sagt er jetzt innerlich. Also das ist immer eine Botschaft für alle. Er sagt ja, ich liebe den schlimmsten Mörder mehr, als eine hingebungsvolle Mutter ihr Kind liebt. Gott liebt uns so stark. Aber damals war ich noch in diesem sehr Dualitätsdafer. War ich glückselig, wo ich mich immer so unwürdig fühlte, dass er so was Wundervolles zu mir sagte. Aber heute finde ich das eine Botschaft für alle. Das möchte ich auch weitergeben. Und ich erfülle dir alle Wünsche. Der hat mir alle Wünsche erlebt. Ich bin mal aufs Land gezogen durch merkwürdige Umstände. Wollten wir eine Barbergruppe gründen. Die hat sich zerschlagen. Aber Elisabeth hat mal auf dem Lande gelebt. Da wollte ich immer hin. Da wäre ich nie hingekommen ohne diese speziellen Dinge. Und also das ist schon so, wir müssen die Wünsche ausleben. Ich wollte immer ein Haus, ich hatte später ein Haus in La Peu am Meer. Und dann irgendwann muss man es wieder loslassen. Ja? Die Wünsche, die erfüllt uns Baba, wie er sagt, er schenkt uns alles, damit wir irgendwann das wollen, was er zu geben gekommen ist. Ja? Aber man muss es ausgelebt haben. Wir hatten dann Tiere am Land, ja, Hunde und Katzen und meine Hundesucht, die ich schon als Kind hatte und die mich auch als Kind über vieles hinweg geholfen haben, dann, die habe ich auch ausgelebt. Also jetzt ist das vorbei. Ja? Man muss das mit allen, mit der Sterbebegleitung. Man lernt dann, dass die Sachen ja immer zwei Seiten haben. Man hat einen Wunsch und denkt, es ist wunderbar, Hunde, und dann musst du sie jahrelang sterben, begleiten und sie leiden und genauso ein dickes Haus und dann musst du um ganz viel dich kümmern und ich habe mir für alle es schön gemacht. Ich war immer damit beschäftigt und musste das Geld dafür verdienen. Also das muss man alles ausgelebt haben, damit man es richtig loslassen kann. Jetzt wohne ich in einer bescheidenen Wohnung in Kiel, bin völlig glücklich, nah am Wasser und in der Nähe meiner jungen Leute. Das ist ideal. Baba lässt es uns ausleben, damit wir dann wirklich mehr auf das Innere uns konzentrieren. Also ich habe bei den Reisen ganz viel Segen erlebt oder jetzt diese Reise ist ja auch wieder wunderbar. Ne? Ich wundere mich, dass ich die Hitze, 35 Grad, da bin ich sonst immer grässliche Probleme, dass ich das diesmal ganz gut ab kann. Also er steuert so unendlich vieles. Ja, eigentlich wollte ich jetzt mal von den Interviews erzählen. Die Reisen führen nämlich gut über, weil Ich wollte nie meinen Sohn mitnehmen, das kam überhaupt nicht in Frage. Also mein früherer Mann war ja ein ganz ängstlicher Mensch, ja. Und ja, also erstmal muss ich mich hier auf mich konzentrieren. Das war ja meine heilige Zeit für mich, Indien. Dann bin ich hier in Indien auch immer krank gewesen, immer eine Woche. Mit meinem Puttaparthi Karma, sagt ja Hislop. Immer eine Woche ließ mich Baba hier ankommen, dann war ich eine Woche krank. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, furchtbaren Husten. Und dann war ich langsam wieder gesund. Dazu muss ich aber sagen, auch wenn ich das zu Hause habe, dass ich, wenn ich dieses Krankheitsbild habe, nur bei diesem. Und dann faste ich immer, weil ich das Gefühl habe, ich wäre ganz schnell, also was anderes habe ich so gut wie nie, ganz schnell gesund, will nicht krank sein. Dann faste ich und schweige, weil ich auch heiser bin. Und dann werde ich immer feinstofflicher. Und auf einmal ist eine Stille in meinem Mind. Also dann ist ein Frieden. Ich war früher in den Chats und irgendwann wurde ich Donor, hatte ich in mein Einzelzimmer oder mit einer lieben Freundin, die war dann immer unterwegs und ich lag da krank und hustete. Und wenn dann die Rekonvaleszenz kam, so die letzten 3 Tage, dann war da also eine Stille. Also so schafft Baba das, mich in einen unglaublichen Segen zu bringen. Dann war ich völlig glückselig in meinem Zimmer mit den 4 weißen Wänden. Konnte mir plötzlich vorstellen, wie die Heiligen leben, ohne ihre Wünsche. Der Geist völlig still und in mir eine tiefer innerer Frieden und so eine ganz stille Freude, also eine Glückseligkeit. Und nur, wenn ich krank war, nach Madras fehlte die Zeit zum Kranksein, dann haben wir Ferien mit Baba machen dürfen in Madras und diesem Jagdjahr und viel erlebt, hat er mich nicht krank gemacht. Ist interessant. Also, aber sonst habe ich gemerkt, obwohl ich mich immer dagegen wehre und mein Sohn sagt, wieso fährst du eigentlich immer hin, bist immer nur krank da, hat es doch einen ganz tiefen Sinn. Also es hat nirgends sonst bin ich so tief verbunden mit Baba und mit dieser Stille im Mind und dieser inneren, dieser Frieden und diese tiefe Freude, das nur wenn ich krank war. Insofern darf ich gar nicht hadern. Obwohl ich ja doch nicht krank sein will. Ja, und jetzt will ich erzählen, wie mein Sohn plötzlich zu Baba geführt wurde. Also den wollte ich nie mitnehmen und hatte auch Sorge, dass wer wollte, war gar kein Thema. Und irgendwann hatten wir indische Waisenkinder über meine Stiefmutter, die hatte da eins und erzählte von einer Lehrerin im Ruhestand, die in Indien christliche Waisenhäuser gründet. Und dann habe ich das meinem Sohn erzählt und haben wir gedacht, ach, da kann man auch was spenden, habe ich gedacht. Und dann haben wir auch Waisenkinder. Und dann hatten wir plötzlich mehrere und mein Sohn wurde auch durch meine kleinen Gottesdienste mit ihm auch immer spiritueller und ich habe ja auch mit ihm viel über mit den Werten gemacht. Und dann hat er immer sein Taschengeld gespart für ein Kind. Also mit damals 30 DM konnte man da ein Kind ernähren oder für die Schule. Und dann hatten wir mehrere und als wir die ein Jahr hatten und dann lernte er ja dadurch ein bisschen Englisch, er ging in der Waldorfschule, da hatten die von Anfang an Englisch. Also ich dachte, der hat keine Geschwister, wie schön, jetzt hat er seine indischen. Und irgendwann, als er 11 war, fing er an, plötzlich, da hatte ich meine Reise für Oktober bei Baba schon gebucht, da fängt er im Sommer an zu sagen, ich will meine Geschwister in Indien besuchen. Wir haben immer Briefe geschrieben und kriegt Briefe zurück und Fotos. Ich sage, nee, das geht ja gar nicht. Wie kommt das? Also er so, nein, will ich besuchen. Und also er ließ nicht locker. Und nächstes Jahr bin ich 12, da koste ich den vollen Preis. Also du, und dann hab ich gedacht, Baba, soll ich dann meine Reise loslassen? Habe ich das meinem Mann erzählt, mit dem ich zusammenlebte? Kannst du dir das vorstellen? Erst habe ich die Frau angerufen und gesagt, ob wir uns anschließen dürfen. Ja, gerne, wir freuen uns. Habe gesagt, vielleicht soll ich meine Baba-Reise canceln und wir fahren durch Waisenhäuser, dann lernen da mal Indien und diese armen Kinder. Habe ich gedacht, für ihn auch eine spirituelle Erfahrung. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das, dann buche ich um. Also habe ich für Dezember, wo die Reise von denen geplant war. Als er davon eben hörte, fing er ja immer an mit dem Gequake. Also habe ich gedacht, dann machen wir eben diese Reise. Das war 92. Mach mal einmal, gehe ich nicht zu Baba, mache ich eine Reise zu Waisenhäusern. Und dann kam von Barbara, das habe ich auch nie wieder so stark erlebt. Viele warten ja auf Zeichen, wenn sie kommen wollen. Ich gucke immer, ob sich alles fügt. So, dann denke ich, bin ich gerufen. Und jetzt kam aber ein Sog aus meinem Herzchakra. Ich sehe mich noch auf der Straße im Auto fahren, überall, wo ich war. Ein extremes Ziehen von Barbara. Also wie er oft sagt, ich rufe euch von innen heraus, aber so stark habe ich das nie wieder erlebt. Habe ich gesagt, Barbara, ich kann dich doch nicht besuchen. Ich fahre doch zu diesen Waisenhäusern. Und dann kam ganz klack, 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 du sollst das kombinieren. Wie soll ich das kombinieren? Ich bin noch in der Reisegruppe und ich fahre nicht mit meinem Sohn durchs Land. Da habe ich viel zu viele Ängste selbst. Mein Englisch ist auch nicht gut. Und Angst, dass er irgendwie Krankheiten kriegt. Damals war sogar Krieg in Indien in vielen Bereichen. Also, ja, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber das ließ nicht locker. Es ging tagelang, bis ich dachte, ich muss diese Frau, die das alles gegründet hat, mal anrufen und sagen, ob sie sich das vorstellen könnte, dass wir, habe ich erzählt, es gibt einen besonderen Mann in Indien, der die Werte, habe nichts von heilig, aber die über die Werte erzählt am Telefon. Ich war ja in ihrer Reise. Und den eventuell würden wir den gerne besuchen, habe ich gesagt. Ich habe den nämlich schon besucht. So, ne? Da sagte sie, ja, wenn das so ein besonderer Mann ist, das kann ich gut verstehen, dann fahren Sie dahin. Ich dachte, das ist ja erstaunlich. Ich habe gehört, na gut, dann muss ich das meinem Partner erzählen. Der war auch erstaunlicherweise, also wenn ihr da schon in Indien seid, mir ist das egal, wo ihr hinfahrt, der war ja sehr tolerant immer. Da habe ich gedacht, oh Gott, Barbara, dann soll ich das kombinieren. Ich habe gesagt, also geh das gleich, du musst mir eine Reisebegleitung schicken, ich kann nicht durch das Land fahren. Und dann sagte mein Sohn, ich will nicht die ganzen Weisen, ich will nur meine Geschwister. Du, und stell dir vor, diese, mit denen wir engen Kontakt hatten, ja, wir haben für mehrere bezahlt, aber richtig engen Kontakt hatten wir für vier. Die lebten alle um Brindavan herum. Also diese Waisenhäuser, die anderen waren über ganz Indien verstreut, die Reise ging endlos. Also wie Baba das führt, unglaublich. Und dann hat er mir eine Frau, diese Krankenschwester, die dann im Ruhestand war, die auch diese Krebsgeheilte später kennenlernte und das somit auch nochmal für mich eine, also ein Beweis ist, ne? Nicht, dass Elisabeth eine Geschichte erzählt, sondern sie hat sie auch krank in der Klinik erlebt und die hat sie später auch da besucht, auch zu Hause, todkrank, weil ich sie bat, dahin zu gehen. Diese Frau schickt mir jetzt Barbara, die gar keine Barbara-Anhängerin war, an einem Wochenende, da hat der Stefan Both und seine Frau Christiane, hat er ein Seminar bei uns gehalten, die hatte ich eingeladen zum Gayatri und sie hat mit uns getanzt, ein ganzes Wochenende-Seminar und da tauchte diese fremde Frau auf, eine Christa. Und die sagte dann in einer Pause, fährt eigentlich jemand von euch mal nach Indien? Da sagte ich, nur ich in diesem Jahr, aber ich mache eine ganz spezielle Reise. Ich wollte zu indischen Waisenkindern und kein Baba-Anhänger wäre da mitgefahren. Zu indischen Waisenkindern und dann zu Baba. Also da würde ich aber auch gerne, also nur zu Baba hätte ich gar keine Lust, aber zu dieser Kombination, das finde ich gut. Also hat mir Baba die ideale Reisebegleitung geschenkt und dann in Indien merke ich auch noch, dass die Waisenhäuser vor Ort sind. Es wurde ja tatsächlich geschossen in Indien, aber es war immer in den Bussen, in denen wir fuhren, immer ein Baba-Bild. Also wir mussten wirklich ungewöhnliche Dinge haben wir erlebt, aber ganz viel Schutz und mein Glaube war ganz tief, weil es so geführt alles war. Ja, und dann war zu meiner großen Freude mein Sohn auch ganz berührt von diesen Waisenkindern und es war ganz schön zu erleben und also wie dankbar, die stehen da Schlange, 50 Kinder, dass sie eine Orange kriegen und dann werfen sie die bestimmte Stunde durch die Luft, ehe sie essen. Also so diese Bescheidenheit und Dankbarkeit in diesen Waisenhäusern. Also es hat für meinen Sohn auch irgendwie Transformation bedeutet. Ja, und jetzt kamen wir zu Barbara, da hatte ich große Angst, weil ich dachte, wie sitzt der Junge still? War er ja gar nicht gewohnt, der las damals nur Mickey Maus, ja. Ich dachte, oh Gott, was kann man nicht im Aber ich hatte ja doch von der Freundin ein gutes Buch mitgekriegt, wie man in Indien so lebt, so über Kinder auch. Und da damals durfte man das alles so mitnehmen. Und ich kannte damals sehr viele Leute im Ashram. Und dann sprach ich die an, könntet ihr ihn mitnehmen? Man darf ja nur bis 8 bei der Mutter sitzen. Und er war wildfremd und das erste Mal, die sagten alle, nö, ich will meine Ruhe haben. Also ich war schon sehr enttäuscht von den Devotees, aber es hatte wohl Baba sich so gedacht, weil mein Sohn, der ist da in diesen Waisenhäusern auch schon ganz selbstbewusst geworden, ja, die Jungs sind ja wichtig in Indien und wir wurden ja sehr hofiert in diesen Waisenhäusern auch, da sagte er, ich gehe da alleine hin, das ist doch kein Problem, so, und fing er an, da alleine hinzugehen und jetzt saß er da und ich saß immer erste, zweite Reihe bei unseren drei Darshans. Dann kam er an und sagte, ich sehe gar nichts, ich sehe da hinten gar nichts, ich habe nichts gesehen von Baba und ich habe gar keine Lust mehr zu diesen Darshans. Und dann habe ich gesagt, dann musst du beten, habe ich mit ihm auf dem Weg zu dem Darshanplatz, habe ich gesagt, ich habe laut gebetet mit der Kleinen, habe gesagt, bitte Swami, setz mich doch mal nach hinten, hol doch meinen Sohn mal nach vorne. So musst du beten, habe ich gesagt, und bete mal mit. Dann haben wir da laut gebetet. Nächstes Mal saß ich tatsächlich ganz hinten und er plötzlich dritte Reihe. Und dann kam er ganz begeistert. Ha, ich habe gesehen, wie Baba Vibhuti materialisiert hat. Und dann war er sehr begeistert. Und beim nächsten Mal, er wieder alleine, denke ich, was ist denn da? Sitzt er auf der Veranda? Hat Baba ihn gerufen? Ja, damals waren das ja immer Tausende. Irgendjemand sagte noch, guck mal, da sitzt dein Sohn. Ich konnte es nicht fassen. Dann sagte jemand neben mir, da darfst du mit. Aber ich kannte diese Regel noch nicht und sagte, nee, also das mache ich nicht, nee. Und dazu muss ich jetzt sagen, in unserer Ehekrise, bei mich ist das das erste ganz große Beispiel gewesen für Babas Allgegenwart, weil ich in der zweiten Auflage, ja, wo ich wieder sagte, oh Gott, jetzt wird das wieder so schwierig, da habe ich gebetet, da habe ich meinen Sohn Baba zu Füßen gesetzt im Interviewraum. Ja, einfach, ich habe immer gehört, da ist so ein roter Sessel, Holz geschnitzt und da habe ich den hingesetzt und habe gesagt, Baba, wir sind schon wieder so unvollkommen als Eltern, du musst seine Mutter und sein Vater sein. Die Kinder kommen von Gott, du musst das mal, habe ich später auch immer Patienten erzählt, die haben nämlich Baba gesagt, müsst sie Gott, den kosmischen Eltern übergeben. Habe erzählt, dass ich das auch gemacht habe, ohne das Baba, ne, sondern... Du, und da wurde mir bewusst, das, was ich gebetet habe, mein Sohn hat er ja später ihn ja ausgequetscht, wie das war. Und er hat sich ganz schüchtern, da waren noch andere Männer und noch ein paar andere, so 12, glaube ich. Ich habe das aufgeschrieben und jetzt nochmal gelesen. Er stand ganz hinten, bescheiden, ne? Und dann hat Baba ihm auf den Rücken geklopft. Das, was er anhatte, das habe ich heute noch, weil Baba das berührt hat. Und hat
ungewaschen.
Ja, und hat gesagt, Good morning, boy, und ihn nach vorne gerufen, zu sich. Und jetzt durfte er dann neben ihm sitzen, wie ich das visualisiert hatte. Und was er im Detail zu ihm sagte, das sage ich jetzt nicht, weil das möchte ich einfach nicht, weil das Interview meines Sohnes war. Aber unter anderem auch hatte ich immer Sorgen, er war so viel krank. Er war so viel krank in der Waldorfschule. Da war ich nicht so belastet, dass er krank war, hat mich belastet. Aber vom Versäumen her hatte er keine Probleme, er ist sehr intelligent. Aber dieses Gefühl, warum ist er von klein auf immer nur krank? Ja, so viele Fehlzeiten. Und das hat Baba auch, hat er gesagt, du hast keine gute Gesundheit. Und hat ihn an den Hals gefasst. Und der war meiner Erinnerung nach, war der später, nach 6 Jahren haben wir ihn zum Gymnasium, nach 6 Jahren Waldorfschule, hat er auch ohne Klassenwiederholung geschafft. Ich glaube, da war der einen Tag krank, als unser Hund überfahren wurde, weil das war doch sehr traumatisch für uns. Der war, und auch heute, wenn der eine Erkältung hat, ist der ganz selten und dann in 2 Tagen ist er wieder fit, der braucht nicht ausfallen. Also da hat Baba ganz viel Segen ausgeschüttet und ja. Das war das Interview meines Sohnes, das ist für eine Mutter genauso wichtig und vor allem diese Allgegenwart zu spüren, dass er ihm das so sagt, was man selbst sagt. Und also unglaublich, es hat mich schon sehr, sehr berührt. Ja, und dann, ich selbst hatte 2 Interviews und zwar hat Baba mir einmal im Traum gesagt, komm zu mir, du bekommst ein Interview. Und habe ich im Traum geantwortet, Baba, mein Englisch ist doch viel zu schlecht. Dann hat er gesagt, ich schicke dir eine Übersetzerin. Und da ruft auch eine Frau, die sehr gut Englisch kann, an und sagt, ich habe gehört, du fährst nach Indien, ich fahre mit dir. Und ich war gar nicht so begeistert, dass ich wollte jetzt mal alleine fahren, ja. Aber es ist so gekommen und erst später ist mir auch, wie gut, die kann ja gut Englisch, ist mir erst aufgefallen. Naja, und also wie gesagt, es war angekündigt und im In Indien selbst, als wir dann da waren, war das tatsächlich so, dass wir irgendwann gerufen wurden. Ich hatte immer, wenn ich da war, ich war ja immer 2-3 Wochen nur da, 2,5 bis 3 Wochen. Und dann wird man vom Baba schon sehr bevorzugt. Also ich jedenfalls. Bis auf das, dass ich immer im Chat wohnen musste. Ja, mit so vielen Leuten, wo ich gar nicht in meine Mitte kam. Aber dadurch wurde ich dann Donor. Als ich regionale Koordinatorin war, konnte man nochmal Donor werden. Da war ich sehr dankbar. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht mehr so gelitten hätte. Also da bin ich im Nachhinein wieder sehr dankbar. Und ja, dass ich da mein Einzelzimmer habe oder mal eine Person mit reinnehme. Ja, und dann kriegten wir uns, also ich hatte das auch erzählt, dass ich das geträumt habe und was ich für Fragen habe. Und dann das erste Interview war so, dass wir gerufen wurden. Da finde ich auch was ganz Wichtiges. Es gab bei diesem Darshan eine Frau, die fiel allen unangenehm auf, weil sie alle Regeln brach, immer völlig verrückt sich vordrängelte, ja, zwischen, wenn sie 5. Reihe saß, nach vorne, die Seva, da jetzt kriegt die kaum gehandelt, ja. Gar nicht, dann wurde sie wieder zurückgeschickt. Also sie war einfach penetrant und unmöglich, aber jetzt nicht psychiatrisch krank. Ja. Die war einfach penetrant und frech und unmöglich. Und natürlich ist es auch eine Störung, wenn man sich an keine Regeln hält. Du, und diese Frau saß jetzt vor mir im Interview, auch so zappelig, wie sie immer war. Erstmal denkt man sich, wieso ruft Baba die überhaupt? Ja, diese unmögliche Person, fängt man schon an zu urteilen. Und dann hat er sie am Arm genommen, weil die ja so zappelig war, am linken Arm und ganz festgehalten und gesagt, look, look. Und dann hat er vor ihr da die kreisende Bewegung gemacht und dann kam ein wunderschöner Diamantring aus seiner Hand und dann hatte er den an den Ringfinger gesteckt links und der passte auch und die war, dann fing sie an zu weinen vor Glück und fiel in sich zusammen. Baba hat sie nochmal gestreichelt und hat er gesagt, are you now happy, mad girl? Also das zeigte mir jetzt auch als Therapeutin, wir sollen die Menschen mit Liebe abfüllen. Also wir sollen gar nicht auf die Störung gucken, sondern so viel Liebe geben, dass die vor Glück weinend zusammenbrechen sozusagen. Ab da saß die da nur noch und war still und guckte ihren Ring an. Ja. Ja, und das erste Interview war sehr merkwürdig. Da waren, er hatte mir auch was in die Hand materialisiert, wie Buddy, das schmeckte ganz bitter. Ich gleich mein Taschentuch raus, wollte da was für meinen Sohn zur Seite packen. Na, hat er ganz streng geguckt. Eat! Dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist eine Spezialmischung für mich, habe ich die gegessen. Und ja, und dann waren da Regierungsbeamte. Hat er uns zugucken lassen, wie er mit denen umgeht. Also ich fühlte mich so, diese Sache mit der Frau war, ne? Erst waren die Regierungsbeamten, ich fühlte mich so, als wie ein Papa, der sagt, guck mal, ich habe jetzt noch zu tun, aber bald seid ihr dran. Und da hat er mit denen da gesprochen, wir konnten da zuhören, was er mit denen gemacht hat, was er da materialisiert hat. Und dann ist das nachmittags gewesen, da ist ja immer damals nicht viel Zeit gewesen, da war, glaube ich, um 16 Uhr kam dann Baba rein und 16.15 Uhr ging er schon wieder zu den Batschans. Also das Ganze war immer relativ kurz nachmittags und dann sagte er ganz liebevoll zu uns plötzlich, ich rufe dich ein andermal, wenn ich mehr Zeit für euch habe. Tomorrow, sagte er immer. Tomorrow, das kannten wir jetzt schon. Tomorrow, das weiß man nie, wann das ist. Es kann auch im nächsten Leben sein. Aber weil er das so irgendwie doch so massiv rübergebracht hat, ist die, die er am besten kannte aus unserer Gruppe, die auch schon etliche Interviews hatte, die ist zu der Frau Schauri, die steht ja heute immer noch am Samadhi, ne? 20 Jahre älter. Mein Interview war vor damals ja 96. Aber ich habe sie sofort wieder erkannt und sie hat wieder die Hauptperson da. Sie steht direkt in der Mitte und schiebt einen dahin, wo man sich verbeugen soll. Ja, also Frau Schauri, die akzeptierte das nicht. Das Tomorrow, so sagt er doch zu vielen, ne, die akzeptierte das nicht. Dann ist Baba zu ihr gegangen beim nächsten Darshan und hat gesagt, where are the four ladies? Ach, das hat sie dann doch beeindruckt, dass er uns so suchte. Und ja, daraufhin hat sie uns dann also einen Sonderplatz gegeben. Aber dann kriegten wir doch wieder tagelang kein Interview, wieder große Aufregung. Der eine träumte dies, dass er gesagt hat, nur vier. Und wir hatten auch, es war wie immer, hoch aufregend und jeden Tag durchgestylt, weil man ja mit dem Interview hoffte und die große Angst, dass man es doch nicht kriegt. Aber dann hat er uns doch irgendwann gerufen. Und also das, für mich war das Schönste, dass ich meine Fragen stellen konnte. Die will ich aber jetzt auch nicht äußern, weil die auch andere Menschen zum Teil betreffen. Aber da habe ich auch nicht die Freude gehabt. Das war mir ein Bild, was ich für meinen Sohn gekauft habe. Das schöne Barberbild mit dem kleinen Kälbchen in Schwarz-Weiß davor. Das habe ich ihm hingehalten mit einem Stift und dann hat er das signiert, With Love, Barber. Das haben wir natürlich auch zu Hause gerahmt. Ja, das war mir auch eine große Freude. Mutter will immer was für ihr Kind haben. Also überhaupt diese Liebesenergie, das muss man einfach nochmal sagen, diese Liebesenergie, die ist auch jetzt im Ashram so extrem. Entweder war ich früher, da hatte ich immer irgendwie auch so viele Aufgaben und dies und das, entweder war ich nicht so offen, aber ich glaube, es ist jetzt auch verdichtet, weil Barbara ja auch sagt, er schiebt immer mehr Liebe und Transformation in diesen Planeten. Also diese Liebe, ich fühle dieses Jahr auch so abgefüllt mit Liebe und diese vielen Prasad. Und Prasad ist ja auch so was Besonderes, habe ich in einem anderen Buch mal darüber gelesen, was das bedeutet alles. Also Prasad ist ganz was Heiliges und das haben wir vor Weihnachten zweimal gekriegt und jetzt immer abends, jeden Abend so himmlisches Prasad. Ich esse ja jetzt schon länger keinen Zucker, bin ja stolz auf mich, aber das Prasad esse ich dann. Einmal habe ich die Hälfte doch gleich dir geschenkt, ne? Aber sonst habe ich jetzt doch immer gegessen und denke, dass das in Ordnung ist.
Also wir haben jetzt Weihnachten 2018, das nur für unsere Hörer, ne? Ja. Ja.
Diese Liebesenergie, die da rüberkommt in einem Interview, Barbara, das ist unglaublich, das kann kein Mensch sein, selbst wenn man das vorher gedacht hätte, aber ich habe das schon lange gewusst, das empfinde ich auch als Gnade, dass ich das ganz tief fühle, das ist wirklich Gott auf Erden. Ja? Eine Energie, die kein Mensch hat, weder was er schafft, aber auch was er ausstrahlt, wenn er da so entlang schwebt. Energie verdichtet jetzt im Interview und dann, als ich also meine Fragen beantwortet bekam, dann hat er gesagt, Husband, ich dachte, das muss er doch wissen, sagte ich, divorced, geschieden und dachte, das müsste Papa doch wissen. Und dann sagte er nochmal voller Liebe und guckte mir bis auf den Grund meiner Seele, Husband, und dann sagte ich, you, Swami. Und das war so schön. Und da habe ich gedacht, er hat mir so viele Träume geschenkt, wo ich sein geliebtes Kind war. Also anfangs der Diener, der Bote, die Unwürdige. Und langsam wurde ich ja auch innerlich immer glücklicher und dankbarer. Auch wenn die Eheszenarien waren, hatte ich ja immer, oder die getrennt, wir lebten ja wieder zusammen, wir waren ja nicht mehr verheiratet, geschieden zusammen wie die Eltern. Ist auch interessant. Aber ich hatte immer dieses Parallelwelt, dass ich meine Barberwelt, die mich auftankte und die Träume, auch mein, kann ich jetzt übergehen zu den Träumen, auch mein früherer Mann, der dann mit mir wieder zusammenlebte, der hatte größten Respekt vor Barbara, der merkte, dass ich durch Träume ganz viel erfahren habe. Also Baba, ich kam mir da manchmal vor wie Josef und Maria. Da hat er mir im Traum was gesagt, was ich machen soll oder nicht machen soll. So wie er der Diana Beskin sagte, in Worten, ja, die er bei sich wohnen ließ mit ihrem Mann. Und er wollte plötzlich das Kind haben. Ja, der war ja, ging ja auch um Scheidung. Da hat er doch gesagt, lass ihm, sag, er darf das Sorgerecht haben, sag ihm das, dann lässt er es los. Also auch wie so ein Großvater, der ganz weise ist, ja. Und genauso hat er mir auch, das will ich aber nicht im Detail erzählen, weil es wieder meinen früheren Mann betrifft, Sachen gesagt, die ich dann meinem Mann sagte. Der erschrak. Also der merkte, Baba, er durchschaut ihn, er weiß alles. Und manchmal hat er aber auch positiv, wenn ich mal komisch drauf war, übergib es doch Baba, da hat er immer zitiert, ja. So ein bisschen sarkastisch, aber auch, er hat auch viel angenommen von Baba, muss ich sagen. Ich habe ja unheimlich viel auch erzählt und wie Baba denkt und fühlt und wie wir uns verhalten sollen. Und das hat er dann, wenn ich das nicht präsent hatte, hat er das zitiert. Das fand ich auch total nett, muss ich sagen. Man hatte ja nicht nur schreckliche Sachen, auch wenn es sehr oft schwierig war. Aber dann diese Träume mit Baba, da wurde ich wirklich zu seinem Kind. Einmal hat er gesagt, du bist mein Juwel, du bist mein Ein und Alles. Das möchte ich aber deswegen einfach auch sagen, weil ich weiß, das sind wir alle für ihn. Das weiß ich heute. Früher hat mich das so getröstet, aber heute, und es ist natürlich schön, wenn er das im Traum zu mir sagt, aber ich möchte es jetzt im Interview deswegen sagen, damit alle wissen, das sagt Baba auch zu dir, die du das hörst. Wie er sagt ja, wir sind alle von ihm wie ein Spiegel, der, wenn er zerfällt, in tausend kleine Teile, aber es ist immer der Spiegel. Wir sind strömende Geistkraft, wir sind die Sonnenstrahlen und er liebt jeden gleich, das möchte ich, weil so viele Menschen denken, oh, der kriegt Interviews und der hat eine Promi-Rolle, ne? Ja, aber er kann ja, ich habe zum Beispiel immer gespürt, als er Diana Beskin, als ich das las, die bei ihm wohnen darf, habe ich gedacht, er kann ja nur eine Person bei sich wohnen lassen, rein räumlich. Aber er will damit sagen, jeder von euch wohnt bei Gott. Jedem von euch, wir brauchen das nicht im Äußeren. Also es gibt ja auch heute ganz innige Christen, obwohl Christus 2000 Jahre tot ist. Und deswegen brauchen auch die Menschen, die Swami jetzt nicht im Körper erlebt haben, nicht traurig sein, weil er ist ja, brauchten wir das, weil wir nicht so entwickelt sind wie die anderen. Denen reicht die göttliche Energie, wir, die er uns gerufen hat als Mensch, zur gleichen Zeit mit ihm inkarniert, wir brauchten offensichtlich die Gestalt. Und man merkt ja, wie schwer es viele haben, sich von der Gestalt zu lösen. Das hatte ich jetzt nicht so sehr, weil ich ja immer so selten da war. Da ist man ja 11 Monate mit Baba im Inneren beschäftigt. Und was ich nochmal sagen möchte, dass er dann verstorben ist, erheblich früher, als er vorhergesagt hat, 10 Jahre. Ne? Manche sagen ja, das sind Mondjahre und es gibt verschiedene Theorien, aber ich, das wollte ich jetzt einfach mal sagen, weil das mein tiefes inneres Wissen ist. Ich habe das so empfunden, damals war Fukushima. Fukushima, diese schrecklichen Reaktorunfälle, die kein Ende nahmen, ein nach dem anderen. Und Baba hat schon viel früher gesagt, generell, dass ja Gott nie in unseren freien Willen eingreift. Also wenn wir uns von Gott entfernen, dann entfernen wir unseren freien Willen, dann verwickeln wir uns in der Wüste der Welt, habe ich auch gemacht. Und dann, irgendwann kommen wir wieder zurück, aber Gott greift dann nicht ein, erst wenn wir wieder anklopfen und bereit sind sozusagen. Aber Gott oder alle Heil, also die geistige Welt, es gibt da so viele geistige Wesen, die uns helfen, sorgen dafür, dass dieser Planet nicht kaputt geht. Und wenn wir den kaputt machen, Baba hat gesagt, er ist gekommen, auch um einen Atomkrieg zu verhindern oder eine Zerstörung des Planeten. Und das war genau diese Zeit Fukushima, wo er immer kränker wurde. Und wir wissen ja, dass er so viele Krankheiten auf sich genommen hat. Und ja, er hätte sich auch davon heilen können, aber vielleicht, wir verstehen ja sowieso nur einen Bruchteil, ein Millionstel von dem, was Baba tut und macht. Aber für mich war das klar, dass er das auf sich genommen hat und damit uns alle vor einer Verseuchung durch Atomenergie, ja, durch furchtbare Reaktorunfälle verhindert. Also das muss ich einfach mal loswerden. Damals wurde das nicht so kommuniziert. In einem einzigen Buch habe ich es viel später mal gefunden, dass jemand das auch so für sich gedeutet hat. Wir suchen nach Erklärungen und ist ja auch verständlich. Wir dürfen ja auch unseren Mind, das gehört ja zum Spiel des Lebens. Ich habe Verschiedenes ja vom Baba. Ich habe gelernt, den Namen Gottes ganz oft zu wiederholen, ja, auch wenn man Schlange steht, auch zu Hause am Supermarkt oder andere Krümpfe. Wenn es innerlich schwierig wird, den Namen Gottes wiederholen, denkst du, bist Gott, bist du Gott, denkst du, bist du Staub. Also, aber die wichtigsten Lehren sind für mich, dass Baba sagt, be happy, sei glücklich, weil er meint ja das innere Glück, die Happiness. Also wenn wir glücklich sind, weil wir Gott im Inneren haben, also nicht das Vergnügen in der Welt. Er sagt ja auch, das wollte ich vorlesen, das Zitat, das habe ich gerade nicht gefunden. Es ist nicht nur ein Fehler, wenn der Mensch nicht glücklich ist. Es ist einer der schwersten Fehler. Es ist ein Hindernis auf dem Weg zur Erkenntnis. Ihr alle müsst glücklich sein. Nur das kann Swami glücklich machen. Eure Freude ist Swamis Nahrung. Nehmt Glück als spirituelle Übung. Fühlt euch ohne Rücksicht auf Umstände. Also es gelingt mir auch immer mehr, wenn was Schwieriges ist, das als Film zu sehen und die Leinwand ist Gott und irgendwann haben wir dieses Bewusstsein der Einheit erreicht. Fühlt euch ohne Rücksicht auf Umstände und Ereignisse glücklich und zufrieden. Glück und Freude sind andere Worte für Liebe. Seid glücklich, seid froh, seid allzeit liebevoll. Das ist der Weg zu Gott. Und natürlich ist für mich auch die wichtigste Botschaft Liebe, Liebe oder Love all, serve all. Aber wenn wir die Liebe haben, dass dann diese Happiness in uns entsteht und dass Swami nichts öfter gesagt hat als be happy. Immer im Inneren, egal was im Äußeren für Dramen sind, glücklich zu sein. Und ich habe ganz oft beobachtet, wie neben mir, ich war ja ganz oft erste, zweite Reihe, neben mir Leute ihm kurz ein schweres Problem vortrugen, hat er immer so süß mit dem Kopf gewiegt und nur gesagt, be happy, voller Liebe. Also, dass wir diese Happiness auch als Übung nehmen. Das wollte ich doch auch noch rüberbringen, dass Baba in mir ganz viel Glück und Freude geschenkt hat, während ich früher voller Konflikten und Ängsten und Aggressionen und unausgegorenen Gefühlen, also ich habe wirklich ein völlig anderes Leben durch Baba und die Prüfungen, die man auch geschickt kriegt, die kann ich ganz anders nehmen, weil was anderes ist für mich sehr, sehr wichtig. Loben, preisen, danken. Also alles annehmen. Und das habe ich auch in meinem anderen Buch noch sehr überzeugend gelesen, in einem christlichen. Und Baba sagt ja auch, jede Erfahrung, ja, ja, ja. Und wenn jetzt was Schwieriges auf mich zukommt, dann sage ich immer, Baba, du bist der Regisseur. Alles, danke, 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 dass diese Person jetzt so und so zu mir war. Danke, du machst was Gutes daraus. Ja. Loben, preisen, danken als Medizin. Also nicht, du fühlst das noch gar nicht. Du musst es einfach anwenden wie eine Medizin, die man schluckt, auch wenn man nicht dran glaubt. Antibiotika, die wirken trotzdem. Dann auf einmal wird man immer ruhiger, weil das Danken heißt ja, ich gebe es an Gott ab. Der Mensch ohne Wünsche ist Gott. Also dann danken wir und lassen alles los. Und damit übergeben wir das Gott. Baba sagt ja auch, wenn du traurig bist oder was immer du hast, übergib es mir. Ich mache das durch das Loben, Preisen, Danken. Das rezitiere ich dann. Herr, ich danke dir für dies. Ohne ununterbrochen, weil ich ja aufgeregt bin. Und auf einmal werde ich ganz still und dann kommen die Lösungen, die man als Mensch gar nicht kommt. Das gab mir schon in meiner Ehe oder schwierigen zweiten Beziehung. Es ist wirklich so, wenn wir mit Gott intensiv gehen, dann macht er das, so wie er es verspricht. Also, und Gott in allem sehen, da bin ich vorhin abgekommen, das ist auch eine wunderschöne Übung von mir. Man übernimmt ja manches, alles können wir nicht übernehmen. Baba hat so viele Übungen, auch Lichtmeditation, die mache ich gerne, aber nicht so regelmäßig. Aber was ich regelmäßig mache, ist Name Gottes, auch beim Sport, so ham. Manchmal erinnere ich eine Freundin dran, so ham, bei den ganzen Bewegungen, beim Yoga sowieso. Aber was ich auch total schön finde, ist durch die Gegend zu laufen und innerlich, oder wenn es ein kleiner Ort ist, ich habe ja in La Peu gewohnt, da habe ich das angefangen, habe ich die äußerlich gegrüßt. Guten Tag, ne, sagt man in Norddeutschland, sagt man leider nicht grüß Gott, sondern guten Tag. Und habe ich innerlich gesagt, Gott segne dich. So.
Da sagt man Moin.
Moin, ja. Aber da ich ja aus Süddeutschland komme, ist das nie so meins geworden, ne? Und dann später, jetzt lebe ich ja wieder in der Stadt, da kann man die Leute nicht so grüßen, ja, die würden sich wohl ein bisschen viel. Und dann segne ich die, egal ob ich in die Stadt gehe oder kleine Wege, ich segne die oder die Dame an der Kasse. Und da hat mir Barbara dann mal, nachdem ich das zwischendurch hatte, auch vergessen, hat meine Nichte mal gesagt, Elisabeth, machst du das immer noch, immer die Leute segnen? Habe ich gedacht, gut, dass du mich jetzt erinnerst. Ich habe das auch allen Patienten beigebracht und immer gesagt, erzählen Sie es vielen Leuten, wenn Sie es vergessen, erinnern die anderen Sie dran. Und dann habe ich wieder angefangen und inzwischen ist es aber in mir drin, vergisst man auch mal was. Und dann hatte ich so einen schönen Traum, dass Baba einen Barschein gibt im Westen. Und dann greift er mich raus, hält mir die Hand auf den Kopf und sagt, Gott segne dich. Also genau das wieder, was ich mache. Ne? Und die Wote hat mir was ganz Entzückendes erzählt. Das habe ich in Bad Segeberg auch oft weitergegeben. Die hat Baba gerufen und hat gesagt, der Name Gottes. Baba, ich vergesse das so oft, sagte sie, ich vergesse das so oft. Hat er ihr Ohrringe materialisiert und an die Ohren geheftet. Und hat gesagt, glaube ich, komme in einem halben Jahr wieder. Und trage sie immer, nur nachts darfst du sie ablegen. Und als sie dann die ganze Aufregung des Interviews und als sie schon draußen war, hat sie gesagt, die drücken aber. Und durch das Drücken hat sie gelernt, immer an Baba zu denken. Und ein halbes Jahr später kam sie wieder, kriegte wieder ein Interview. Dachte er, kannst du es jetzt? Hat gesagt, ja, Baba, die Ohrringe drücken, so hat er sie abgenommen und ihr wunderschöne andere, die nicht drücken, materialisiert. Also einfach nochmal als Ermutigung, viele, viele Menschen haben immer ganz viel Leid, dass sie wissen, es ist ein Geschenk, weil wir nur dann lernen, uns ganz tief an Gott anzubinden. Jetzt muss ich noch meinen Lieblingstext abschließen. Also, da habe ich einmal den Text Glaube und Vertrauen, weil ich ich lese auch gerne die Bücher von Baba und andere, also Jana, der Weg der Weisheit, und ich diene gerne anderen, das ist mir eine echte Freude. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich um andere kümmere, genau das, was Swami sagt, er sagt, du kümmerst dich eigentlich immer um dich selbst. Es ist ja für uns eine große Entwicklung und man merkt, wie viel Freude man dabei hat. Aber mein Hauptweg, die gehen ja irgendwie alle ineinander über, haben wir gelernt, aber der Hauptweg ist doch der Weg der Hingabe, dass ich also Baba liebe und mit ihm durch den Tag gehe und ihn visualisiere. Und deswegen gefällt mir auch dieser Text so besonders gut. Manche kennen vielleicht, das habe ich in Bad Segeberg auch ganz oft erzählt, das Beispiel vom Äffchen- und Kätzchenweg. Also Baba sagt, das ist in dem Buch Prema Vahini, also die Liebe, dieses Orangene. Da gibt es einen Kätzchen- und Äffchenweg, da sagt er, das Affenjunge klammert sich an das Fell der Mutter mit seiner eigenen Kraft am Bauch fest und die Mutter trägt es überall hin und von Ast zu Ast, aber es muss sich mit ganz viel Kraft da festhalten. Sagt Baba, das ist sehr anstrengend, geh doch den Kätzchenweg. Das Katzenjunge schreit nur Miau, Miau. Und dann nimmt es die Katzenmutter ins Maul und trägt es überall hin. Also wir brauchen uns nicht so anstrengen. Wir sollen uns der Mutter übergeben und rufen. Om, ne? Mutter rufen. Om, Om, kümmere dich um mich, Gott. Und dann werden wir überall hingetragen vom Baba. Das habe ich in meinem Leben so erlebt. Und da gibt es einen ganz entzückenden Text hier. Den kennen eben sicher auch nicht alle, deswegen will ich dann einen Teil daraus vorlesen. Den ersten Teil sage ich in Worten, damit es nicht so lange ist. Da sagt Baba, wenn du an Gott glaubst, dann kann Gott Gnade über dich ausschütten. Dann bist du der kleine Mensch, der an Gott glaubt und Gott hilft dir wie Morphium. Er gibt dir einen Schuss Gnade, sodass du dein Leid nicht mehr so stark spürst. Wenn du aber, das will ich jetzt mal wirklich zitieren, wenn du aber ein unbedingtes Vertrauen in Gott zeigst und den unerschütterlichen Glauben, dass er in allem für mich sorgt, weshalb sollte ich mich beunruhigen, dann kann er dich niemals im Stich lassen. Er muss sich um dich kümmern und in allem für dich sorgen, komme, was kommen mag, und wie auch immer die Umstände und die Taten oder das Samskara, also auch unsere früheren Taten, Karma, sein mögen. In dieser Weise ist Gott vollkommen gebunden an seine Verpflichtung des Devoti gegenüber. Und der Devoti ist seinerseits frei, also Devoti ist der Anhänger. Die Kraft des totalen Vertrauens ist so groß, dass sie alle Taten überschreitet. Sie hat die Kraft, Gott zu fesseln, ihn vollständig zu binden in goldenen Ketten, sodass er gezwungen ist, sich zu dem Devoten niederzubeugen und seinen Wünschen und Bedürfnissen nachzugeben. Das ist aus Satya Sai Amrita Vahini. Und zu allerletzt möchte ich noch zitieren aus dem Text: Eure Mission hat begonnen, nur ein paar Zeilen, weil ich das jetzt so stark gespürt habe in Prashanti, jetzt hier in Indien. Diese Liebesenergie, die Vervielfachung meiner Liebe wird auf der ganzen Welt spürbar sein. Ich habe euch für diese Arbeit über viele Inkarnationen hinweg vorbereitet. Ich habe euch zu mir hingezogen. Ich bin während dieser letzten Inkarnation meiner Mission große Schritte näher gekommen. Meine Arbeit ist unaufhörlich. Und auch eure Arbeit kennt kein Ende. Auch andere werden mich in dieser Mission begleiten, sobald ich sie zu mir hole. Das verstehe ich so, die Menschen jetzt, die innerlich gerufen werden, wo er verstorben ist. Die Zeit ist nahe, in der die gesamte Menschheit in Harmonie leben wird. Diese Zeit wird schneller da sein, als man erwartet. Es sollen ja unglaublich viele junge Seelen kommen, die die Schwingungen, die Frequenz auf diesem Planeten dramatisch erhöhen. Merken wir ja auch schon, was die Veganer und so weiter. Bevor es soweit ist, macht euch auf alles gefasst, was notwendig ist, um jedem Lebewesen den wahren Sinn der Existenz zu offenbaren. Es ist jenseits dessen, was sich irgendein Sterblicher vorzustellen vermag. Das goldene Zeitalter. Es ist nichts, was man aus eigener Kraft erreichen könnte. Ich darf euch sagen, dass seine Schönheit alle Träume übersteigt. Und indem jeder von euch seine stille Arbeit vollbringt, werde ich euch an mein Herz nehmen. Und eure Seelen werden erhoben werden. Und eure Augen werden meine Gegenwart im Inneren zeigen. Sai Ram.
Om Saram.
Ja.
Danke. Danke, Elisabeth.
Ich danke dir, liebe Evelyn. Ich habe doch gemerkt, dass es gut ist, alles mal zusammenzutragen. Und sein großes Geschenk. Und ich danke natürlich Swami für alles, was ich mit ihm erleben durfte. Und ich möchte einfach, dass die Menschen wissen, was jeder von uns Schönes erlebt hat, dass das gilt für alle, dass die Menschen sich nicht unwürdig oder kleiner fühlen. Er liebt alle gleich. Das ist das Schöne. Sai Ram.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war der zweite Teil des Gesprächs mit Elisabeth Pongratz. Ich fand es spannend, diese zahlreichen Führungen, die sie mit Sai Baba erlebt hat, zu hören. Auch wenn es sie in dem Moment nicht gerade fröhlich machte, aber die Erkenntnis nachher, alles, was Gott einem schenkt, ob Freud, ob Leid, dass wir alles mit Gleichmut annehmen mögen. Denn es wird sich daraus sicher etwas Gutes entfalten. Im Namen des gesamten Teams von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. There is joy.